Der UNO-Sicherheitsrat hilft Guatemala nicht. Während die Invasion lief, wendete sich Guatemala sofort an die UNO und bat um Hilfe. Doch die Zeit war knapp, da führende Offiziere der Armee von Guatemala sich weigerten, den CIA-Angriff zurückzuschlagen. Einige drohten gar, auf die andere Seite überzulaufen. Abens stand mit dem Rücken zur Wand. Er versuchte, Zivilisten, die ihn unterstützten, zu bewaffnen, aber Armeeoffiziere verhinderten dies. Die CIA überließ nichts dem Zufall. Ein britischer Frachter, der in Guatemala vor Anker lag, um Kaffee und Baumwolle zu laden, wurde versenkt, weil die CIA fälschlicherweise glaubte, er habe Treibstoff für die Armee von Präsident Abens an Bord. Der Sicherheitsrat tagte am 20. Juni 1954 und Botschafter Henry Lodge, der Vertreter der USA in der UNO, beteuerte heuchlerisch die Unschuld seines Landes. Lodge log und erklärte, dass es sich um eine Revolte von Guatemalteken gegen Guatemalteken handle. Die Ereignisse würden große Besorgnis in der Regierung der Vereinigten Staaten hervorrufen, beteuerte Lodge und versicherte, dass die USA keinerlei Verbindungen zu diesen Ereignissen hätten. Für jene, die das nicht überzeugte, lieferte Lodge noch eine Charakterstudie des höchsten Repräsentanten der USA. Für jeden, der Präsident Eisenhower kennt, und viele in diesem Raum kennen ihn, muss es kristallklar sein, dass er ein Mann ist, der den Prinzipien der Demokratie, den Menschenrechten völlig verschrieben ist, der alle Formen des Imperialismus ablehnt, so Lodge. Er ist ein Mann, der bewiesen hat, seit den Tagen, als er ein kleiner Junge in Kansas war, dass sein Herz immer auf der Seite des kleinen Mannes ist, der versucht, sich durchs Leben zu schlagen. Natürlich hatte Lodge recht, dass Eisenhower mal ein kleiner Junge in Kansas gewesen war. Aber es war eine Lüge, dass Eisenhower keine gewählte Regierung stürzen würde, denn genau dies hatte er ja ein Jahr zuvor schon im Iran mit Mossadegh getan. Obschon Guatemala und die Sowjetunion protestierten, gelang es den USA, die Angelegenheit an die OAS zu verweisen. Die Organisation der amerikanischen Staaten brauchte, was niemanden überraschte, viel Zeit, um zu reagieren. Im Hintergrund zogen derweil die USA die Fäden und schauten, dass möglichst viel Zeit verstrich, bevor das Anliegen von Guatemala behandelt wurde. Guatemala war fast völlig in der Hand der Aufständischen, als es am 25. Juni 1954 erneut den UNO-Sicherheitsrat anrief. Die Vereinigten Staaten argumentierten, dass sich der Sicherheitsrat jetzt nicht mehr mit dieser Angelegenheit beschäftigen könne, da sie an die Verantwortung der OAS übergeben worden war. Die Sowjetunion protestierte erneut und bestand darauf, dass es die Pflicht des Sicherheitsrates sei, einen angegriffenen Staat zu schützen. Trotzdem wurde diese Frage nicht in die Tagesordnung aufgenommen. Neben der Sowjetunion unterstützten in der UNO lediglich Dänemark, Neuseeland und der Libanon das kleine Land Guatemala. Diese Länder forderten, dass diese wichtige Angelegenheit behandelt werden müsse. Die NATO-Länder Frankreich und Großbritannien, die gemäß dem amerikanischen Journalisten William Bloom von Eisenhower und Dulles massiv unter Druck gesetzt worden waren, enthielten sich der Stimme, weil sie wussten, dass damit die Stimmen zur Aufnahme des Falles in die Tagesordnung nicht ausreichten. Weil die drei NATO-Länder mit ständigem Sitz im UNO-Sicherheitsrat USA, Frankreich und Großbritannien in einer Verschwörung kooperierten, konnte die UNO den illegalen Krieg der CIA in Guatemala nicht stoppen. Die OAS ließ sich viel Zeit. Das OAS-Untersuchungskomitee kam erst am 30. Juni 1954 in Guatemala an, genau drei Tage nachdem Abens zurückgetreten war. Es war eine geplante Verspätung. Der schwedische UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld war so verärgert über die Machenschaften der USA und die Hilflosigkeit der UNO, dass er im vertrauten Kreis erklärte, er müsse wieder einmal seine Stellung in den Vereinten Nationen überdenken. Für die UNO war der Regime-Change in Guatemala eine Katastrophe. Es gab möglicherweise in der Geschichte der UNO keine Episode, die diese Organisation mehr diskreditiert hat, so das Fazit des UNO-Historikers Evan Luard. Statt als eine Organisation aktiv zu werden, die eine Aggression abzuwehren hat, agierte sie auf eine Weise, die damit rechnete, den Erfolg einer Aggression zu ermöglichen. Tatsache war, dass die Vereinigten Staaten es nicht wünschten, dass die UNO in dieser Angelegenheit aktiv werden sollte, um die Aggression aufzuhalten oder eventuell zu verurteilen. Nachdem die vom CIA unterstützten Invasionskräfte Präsident Arbenz gestürzt hatten, versuchten sie, den früheren Präsidenten als Marionette von Moskau zu diskreditieren. Ausländische Korrespondenten wurden zu einer Besichtigung der früheren Residenz von Arbenz eingeladen. Dort wurden sie in Räume geführt, in denen in der Sowjetunion gedruckte Schulbücher lagerten. Die Idee dieser Operation war, die Medien davon zu überzeugen, dass Arbenz ein gefährlicher Kommunist sei. Castillo Armas ergreift die Macht. Der Anführer der vom CIA bezahlten Rebellen hieß Castillo Armas. Er sicherte sich seinen Anteil am Putsch, indem er sich am 1. September 1954 mit Unterstützung der USA zum neuen Präsidenten von Guatemala ernannte. Armas stoppte die Landesreform, bereits erfolgte Enteignungen wurden für ungültig erklärt. Die United Fruit Company erhielt nicht nur all ihr Land zurück, die neue Regierung verbot auch sofort die Gewerkschaft der Bananenarbeiter. 7 besonders aktive Gewerkschafter wurden in Guatemala City ermordet. Wer hinter den Morden steckte, wurde nicht aufgeklärt. Die Kommunistische Partei wurde verboten, die Alphabetisierungskampagne von Arbenz abgebrochen. Doch auch der vom CIA eingesetzte Putschist Castillo Armas konnte sich nur wenige Jahre an der Macht halten. Korruption und Gewalt breiteten sich aus und Armas wurde 1957 beim Abendessen in seinem Präsidentenpalast von einem Soldaten seiner eigenen Schutztruppe erschossen. Sein Nachfolger, General Idigorash, herrschte mit harter Hand und schlug verschiedene Aufstände brutal nieder, worauf Guatemala ab 1960 in einen Bürgerkrieg geriet, der erst 1996 formell beendet wurde, nachdem mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Der Putsch im Jahre 1954 war für Guatemala fatal. Die arme Unterschicht, bestehend aus landlosen Bauern, war zwar in der Überzahl, aber sie hatte ihren Kampf gegen den illegalen CIA-Krieg verloren, denn sie war ungebildet, unbewaffnet und schlecht organisiert. Dies erkannte auch ein argentinischer Mediziner, der seit Dezember 1953 in Guatemala lebte und erfolglos versucht hatte, den bewaffneten Widerstand gegen die Invasoren zu organisieren. Sein Name war Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara wird ermordet. Die Erlebnisse in Guatemala prägten Che Guevara sehr. Er hatte erst im März 1953 seinen Doktortitel in Medizin erworben und danach als 25-jähriger Arzt Lateinamerika bereist. Als er in Guatemala den Sturz von Arbenz aus nächster Nähe miterlebte, radikalisierte er sich und glaubte nicht mehr an den gewaltlosen Widerstand gegen Unrecht und den Schutz von kleinen Ländern durch die UNO und das Völkerrecht. Che Guevara spielte wenige Jahre später zusammen mit Fidel Castro eine zentrale Rolle bei der Revolution in Kuba 1959 und stieg danach in Europa zur Ikone des bewaffneten Widerstands gegen das US-Imperium auf. Che Guevara hat sich in späteren Reden immer wieder auf seine Erlebnisse in Guatemala bezogen. Am 28. Juli 1960 sprach er als Vertreter der kubanischen Regierung auf dem Jugendkongress Lateinamerika von den Katastrophen, welche der Imperialismus anrichtet. Ich möchte ganz herzlich Jacobo Arbenz, dem früheren Präsident eines lateinamerikanischen Landes, danken, weil er seine Stimme furchtlos gegen den Kolonialismus erhoben hat und die wertvollen und wichtigen Wünsche der armen Bauer ernst genommen hat, indem er eine tiefgreifende und mutige Landreform durchführte, so Che. Wir möchten ihm und seinem Land danken, weil der Sturz dieser Demokratie uns als Beispiel viel gelehrt hat. Wegen seiner Beteiligung an der Revolution in Kuba beobachtete das US-Imperium Che Guevara sehr genau. Als er die Karibikinsel 1965 verließ, um in Bolivien eine Revolution anzuzetteln, beschloss Washington, Che Guevara zu töten. Im Juni 1967 schickten die USA 16 Männer der US-Spezialeinheit Green Berets als Instruktoren nach Bolivien, die in enger Zusammenarbeit mit der bolivianischen Armee aus ausgewählten bolivianischen Soldaten das 2nd Ranger Bataillon formten, das den Auftrag erhielt, in Zusammenarbeit mit der CIA Che Guevara zu suchen und zu ermorden. US-Präsident Lyndon Johnson wurde durch seinen Berater Walt Rostow regelmäßig über die Jagd nach Guevara informiert. Am 11. Oktober 1967 berichtete Rostow an Johnson, dass CIA sagt, dass gemäß neuesten Informationen Che Guevara lebend gefasst wurde. Nach einer kurzen Befragung, um seine Identität zu überprüfen, ordnete General Ovando, der Chef der Armee Boliviens, seine Erschießung an. Rostow freute sich über den Erfolg und schrieb an Johnson, das zeigt, wie gut unsere vorbeugende Medizin als Unterstützung für Länder funktioniert, die vor einem Aufstand stehen. Es war das bolivianische 2nd Ranger Bataillon, welches in diesem Jahr von Juni bis September von unseren Green Berets trainiert worden war, das ihn einkreiste und erwischte. Nach seiner Ermordung wurden dem leblosen Körper von Che Guevara die Hände abgetrennt und nach Washington geschickt, um seine Identität zu bestätigen.